Danke, Herr Mettner, für die freundliche Begrüßung und für die Einladung und für die Vorverlegung. Das ist ja auch ganz schön, dann habe ich nämlich dann schon gesprochen. Ich glaube, mein Vortrag kann ganz gut anschließen an das, was Verena Kast so fundiert ausgeführt hat über biologische Grundlagen, philosophische Aspekte von Hoffnung, die auf Zuversicht gründet. Mein Vortrag, da ist eigentlich alles gesagt im Titel. Jetzt könnte ich eigentlich Schluss machen, weil Sie haben es schon. Hoffnung als existenzieller Akt. Und worin besteht dieser Akt? Worin besteht diese Tätigkeit? Beziehung halten zum Leben. Das möchte ich nun gerne etwas ausführen. Denn wir haben schon gesehen, ich glaube, wir sind uns inzwischen einig, Hoffnung hat Gefühlsaspekte, aber ist mehr als nur ein Gefühl. Es ist mehr als eine Stimmung. Hoffnung kann ein Leben durchziehen, dann ist es so etwas wie eine Grundstimmung. Es gibt Menschen, die sind stark in dieser Grundstimmung, andere sind eher verzagt. Hoffnung ist ein Akt ist eine Entscheidung, etwas, was ich tue. Und zwar eine Entscheidung für etwas, was ganz wesentlich ist für das Leben, was mit meiner Existenz zu tun hat, dass es mir ermöglicht, weiter zu sein, auch in schwierigen Zeiten, im Unglück. Ich weiche nicht dem Leid, der Not, der Belastung, solange ich hoffe. Ich bleibe in der Beziehung, solange ich hoffe. Ich töte mich nicht trotz unheilbarer Krankheit, solange ich irgendeine Hoffnung habe. Ich weiche nicht. Es ist also das Leben unmittelbar betreffend. Ich bleibe in Verbindung. Ich lasse nicht von etwas Positivem. Denn Hoffnung hat einen Grund. Hoffnung kommt nicht von irgendwo. Hoffnung ist nicht ein Anflug, eine Allüre. Hoffnung ist etwas sehr Realistisches. Und ich bleibe dem Leben treu, auch wenn es unwahrscheinlich ist, kann ich trotzdem die Verbindung halten. Und sogar, ich bleibe da und bleibe dem Leben treu, obwohl ich nichts mehr tun kann. Ich kann nicht mehr aktiv sein. Solange ich aktiv etwas zum Besseren wenden kann, wäre es unsinnig, sich der Hoffnung hinzugeben, sondern dann tu was. Behandle dich. Rede mit dem Partner. Sprich mit dem Kind. Sprich mit dir selber. Geh in Therapie. Mach etwas, solange ich etwas tun kann. Aber wenn ich nichts mehr tun kann, das ist die Situation, wo die Hoffnung in ihrer existenziellen Bedeutung aufkommt, wo sie ihren Platz hat, wo sie hingehört. Natürlich haben wir alltägliche Hoffnungen, dass der Zug pünktlich ankommt oder so. Auch das kann ich nicht machen, es hat dieselbe Charakteristik, aber es ist nicht jetzt eine sonderliche existenzielle Tätigkeit. Viele dieser großen Themen haben auch Bedeutungen in kleinen alltäglichen Vertrauen. Natürlich vertraue ich, dass der Boden hält und dass sie jetzt nicht davonlaufen. Aber Vertrauen spielt dort eine Rolle, wo Angst ist, wo Unsicherheit ist. Vertrauen ist das Mittel, mit dem wir Unsicherheit bewältigen. Das geschieht im Alltäglichen, aber das hat natürlich auch diese großen Aspekte im Leben, diese existenzielle Bedeutung. Und so auch Hoffnung. Wenn ich nichts mehr zur Verbesserung beitragen kann, wenn ich zur Untätigkeit verbannt bin, da beginnt Hoffnung eine Bedeutung zu haben. Dann bleibt nur noch das eine. Halte ich innerlich die Treue dem Wert, den es hatte, dass wir einst in eine Beziehung gegangen sind miteinander, sodass ich noch Hoffnung habe, diesen Wert weiterleben zu können, wiederzufinden, dass es wieder wird. Treue zu halten zu der Beziehung, zur Zukunft, zum eigenen Leben, zu meinem Leben. Ich möchte Ihnen im Verlauf dieses Vortrages mit Ihnen darauf schauen, was ist Hoffnung aus einer existenziellen Perspektive? Und wie steht es mit Hoffnung und Sinn? Ein bisschen ein Blick in die Resilienz und dann auf die Verzweiflung noch kurz schauen und uns überlegen, was tun, wenn, man spricht manchmal von falscher Hoffnung, wenn falsche Hoffnung da ist. Und wie können wir damit umgehen? Nun, was ist Hoffnung? Manche meinen, es ist ein Märchen. Manche sprechen sehr abschätzig über Hoffnung. Eine Selbsttäuschung. Eine Selbsttäuschung zur Erleichterung unangenehmer Situationen. Einer von denen ist Friedrich Nietzsche. Der schreibt in Menschliches, Allzumenschliches über die Hoffnung. Zeus wollte nämlich, dass der Mensch auch noch so sehr durch die anderen übel gequält, doch das Leben nicht wegwerfen. Also der gequälte Mensch soll das Leben nicht wegwerfen, wollte Zeus, sondern fortfahre, sich immer von neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Grundlegender Philosoph der existenziellen Denkweise. Man kann Hoffnung auch so sehen. Also vielleicht ist Hoffnung eine Illusion, genetisch, biologisch, neurobiologisch geweiht in unserem Hirn. Und wir reden groß von Hoffnung und im Grunde verlängern wir unnötigerweise Qual im Leben. Vielleicht ist Hoffnung aber mehr ein Schutzmechanismus, eine Bewältigungshilfe oder ein Abwehrmechanismus. Ein psychischer Schutz. Ernst Bloch, im Prinzip Hoffnung. Hoffnung ist Arbeit gegen die Lebensangst. Das wäre in diese Richtung gedeutet. Weil wir Angst haben, haben wir ein Antidot in uns und bilden uns Hoffnung ein oder kreieren Hoffnung. Oder ist Hoffnung vielleicht so etwas wie eine Erwartungshaltung, ein Optimismus? Verena Kast hat schon auf die Differenz zwischen Erwartung und Hoffnung hingewiesen. Hoffnung hat sie als viel weiter beschrieben als die Erwartung. Oder ist Hoffnung etwas Reales? Oder doch Imaginäres? Etwas Unwirkliches? Eine Fantasie? Ich möchte von Claudia kurz erzählen, eine Kollegin von mir, die Diagnose bekam, Pankreaskarzinom, Speicheldrüsenkrebs. Sie wissen, das ist eine der am schnellsten verlaufenden Krebsformen. Im Allgemeinen ein halbes Jahr Lebenserwartung. Sie lebte 3,5 Jahre mit dieser Diagnose. Es war bereits ein metastasierendes Karzinom, als es entdeckt wurde. Claudia wollte unbedingt leben. Sie hatte so eine Freude am Leben. Und dann diese Diagnose. Wie ich es gehört habe, mir ist schlecht geworden. Ich habe sie bewundert, wie sie gekämpft hat. Wie sie beseelt war von Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ich dieses Ausmaß an Hoffnung aufgebracht hätte. Aber sie war so vital, so unbedingt leben wollend. Sie hat alles eingesetzt, was man tun konnte. Sie hat sich schulmedizinisch behandeln lassen. Sie ging zu Heilern, sie hat Homöopathie angewandt, sie hat also trotz der, mit der Chemotherapie, dann hatte sie die Metastasen hatten den Vollederkuss, den Gallengang abgedrückt, dann hat sie einen Stent bekommen, damit die Leber entlastet wird, damit sie weiterleben konnte. Also schmerzliche Operationen noch dazu. Aber sie hat immer gehofft, sie hat so gehofft, sie wird weiterleben und es wird gut werden. Als Arzt dachte ich immer, aber sie hat das erste halbe Jahr überlebt, sie hat ein Jahr überlebt, sie hat 1,5 Jahre überlebt. Und nach 1,5 Jahren Behandlung hat man die Metastasen nicht mehr nachweisen können. Sie hatte einen sehr guten Homöopathen und sie hat darauf geschworen. Und das war also auch ein Phänomen. 3,5 Jahre hat sie überlebt. Ich glaube, dass die Hoffnung hier eine große Rolle gespielt hat. Die Behandlungen wohl auch. Sie hat es sehr klug angelegt. Und sie hat vor allem auch eine Behandlung auf der spirituellen Ebene bekommen. Sie war gar nicht so vor. Durch diesen Krebs hat sie einen Weg beschritten, ein neuer Weg, ein Weg, der sie auch geweitet hat. Aber sie hat die Hoffnung nie fahren lassen. Ich habe zuletzt mit ihr gesprochen, etwa 4 Monate vor ihrem Tod. Und sie hatte damals schon wieder Metastasen. Und es ging ihr schlecht und sie hatte Schmerzen und sie war immer wieder in der Klinik. Aber sie sagte, Alfred, es wird schon wieder. Es wird schon wieder. Am Tag vor dem Tod hat sie noch gemeint, es wird schon gut zu ihrem Partner. Nun, das ist Hoffnung in einem sehr großen Ausmaß. Objektiv gesagt, hat sie die Realität verkannt. Ich glaube, das müssen wir sagen. Sie hat die Realität wie nicht ganz an sich heranlassen. Aber pragmatisch kann man sich fragen, war diese Hoffnung nicht gut, hilfreich für das Überleben? Kräfte mobilisieren, Stimmung erhalten. Sie ist nicht depressiv geworden. Sie hatte zwischendurch ein paar Mal leichte depressive Schwankungen. Aber sie ist nicht wirklich depressiv geworden. Sie hatte eine bessere Lebensqualität. Und wahrscheinlich das Leben verlängert. Obwohl man, auch meine Kollegen, wir hatten alle gesagt, die Claudia, sieht sie denn nicht, was los ist? Sie hat es irgendwie schon gesehen. Es ist vielleicht so ein bisschen ein dissoziatives Phänomen gewesen. Kognitiv wusste sie um die Dinge, aber von ihrem Herzen her hat sie am Leben festgehalten. Das vermag Hoffnung. Hoffnung ist aber mehr als ein pragmatisch verstandenes Placebo. Wenn wir es nüchtern betrachten, ist, viele Menschen meinen, Hoffnung sei einfach so etwas, ein tröstendes Gefühl. Lass doch den Menschen, der Hoffnung hat und ein Leid zu tragen hat, lass ihm doch die Hoffnung. Er tut sich leichter damit. Es ist nicht unbedingt vernünftig, aber es geht einem besser. Ärzte meinen manchmal, ja, lassen wir dem Patienten die Hoffnung, wir wissen ja, um was es sich wirklich handelt. Aber Laien sind Laien und Ärzte sind Ärzte. Und die Hoffnung bekommt einen Stellenwert manchmal. Ich konnte das in der Klinik schon immer mal wieder sehen und beobachten, so ein bisschen ein mitleidiges Belassen. Lassen wir den Menschen halt in seinem Unwissen, laienhaften Unwissen. Und Hoffnung ist dann so etwas wie eine gute Mutter, die einen besänftigt und vielleicht ein wenig streichelt. Vielleicht letztlich eine archetypische Sehnsucht oder Geborgenheit. Manche sehen in der Hoffnung vielleicht mehr eine Erwartungshaltung, dass es zum Positiven sich wendet, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Ich erwarte, dass ich wieder gesund werde. Mit vielleicht magischem Beiwerk. Wenn ich nur genug hoffe, dann kann ich das Schicksal schon wenden. So wie man sagt, wenn du nur genug glaubst, dann wirst du schon selig werden. Hoffnung ist keine Erwartungshaltung. Und es ist mehr als ein Gefühl. Hoffnung, würden wir sagen, ist zunächst einmal eine erkenntnistheoretische Grundhaltung. Was meint das? Eine Haltung der Offenheit. Hoffnung heißt zunächst ganz nüchtern betrachtet, ganz logisch betrachtet, Offenheit. Es ist nicht ausgeschlossen. Was noch nicht eingetreten ist, ist nicht sicher. Sicher ist nur, was der Fall ist, was tatsächlich geschehen ist, was eingetreten ist, was da ist, was nicht ist, ist noch nicht. Und was noch nicht ist, ist nicht sicher. Das ist sehr nüchtern betrachtet. Das ist wirklich, das müssen wir uns von der Theorie der Erkenntnis her auch bewusst machen. Die Einschätzung der Realität ist absolut sicher und richtig. Es ist noch viel möglich, wenn es nicht eingetreten ist. Es muss nicht einmal ein Wunder sein, was noch eintreten kann. Aber es kann auch ein Wunder sein, was eintreten kann. Weil es nicht ausgeschlossen ist. Hoffnung ist eine Offenheit, die allen Möglichkeiten Raum gibt. Auch denen, die man nicht kennt. Auch die bekommen eine Chance. Denn es gibt mehr unter der Sonne, als meine Schulweisheit mich träumen lässt, wie es bei Faust heißt. Das könnte man bezeichnen als die ontologische Basis der Hoffnung. Also ganz logisch, nüchtern, vernünftig. Hoffnung ist etwas Grundrationales. Was noch nicht eingetreten ist, das ist mit allem, was wir wissen, noch nicht sicher. Es gibt immer Möglichkeiten, die wir nicht absehen können. Und somit ist Hoffnung etwas Vernünftiges. Begründetes, realistisches. Lassen Sie mich eine Geschichte von Viktor Frankl erzählen. Er hat sie mir erzählt, selbst hat er sie nie niedergeschrieben, er hat nur einmal in einem Buch darauf verwiesen. Ich habe sie in der Biografie über ihn ausführlich beschrieben. Frankl war in Konzentrationslagern 2,5 Jahre. Und er war in einem Konzentrationslager in Theresienstadt, da war er am längsten. Und eines Tages, eines Morgens, eines Abends beim Appell, wurde er ausselektiert für einen Sondertransport. Das geschah regelmäßig, dass willkürlich, das gehörte zu dieser Methode des Terrors, willkürlich Menschen aus der Gruppe ausgewählt wurden, die sagten, Sondertransport, morgen früh kommt der Lastwagen, holt euch ab. Und alle im Lager wussten, dieser Transport geht immer direkt ins Gas. Theresienstadt hatte keine Gaskammer. Was tun? Es gab den Spruch im Konzentrationslager, in den Draht gehen. Der Draht war elektrisch hochgeladen, das war eine Form, wie man am schnellsten Selbstmord machen konnte, wenn man nicht schon auf dem Weg dorthin erschossen wurde. Sollte er in den Draht gehen? Weil das ist ja eine Hiobsbotschaft. 30 Mann stehen da abseits und sie werden am nächsten Morgen abgeholt und sind am nächsten Abend tot. Was tun? Was würde ich tun in so einer Situation? Auch Frankl war völlig benommen in dem Moment. Was hätte er tun können? Nun, in dem Lager war es möglich, da war auch seine Mutter und seine Frau in der Frauenabteilung, es war möglich, dass sie sich da besuchen konnten tagsüber. Und er ging zu seiner Mutter, um Abschied zu nehmen. Und dann ging er zu seiner Frau. Und als es Zeit war, weil die Männer mussten sich dann wieder trennen vom Frauenlager, hat er sich von seiner Frau verabschiedet und jetzt stand er da. Er hing sehr an diesen beiden Frauen. Und jetzt war er nur er angesichts des Todes und es wurde langsam Abend. Aus einer inneren Bewegung heraus beschloss er, zur Festung Theresienstadt hinaufzugehen, die innerhalb des Konzentrationslagers war, da konnte man hinaufgehen, da waren auch Felsen, da hätte man auch hinunterspringen können und so. Und er ging da hinauf und es war ein ganz eigenartiges Erleben. Er ging und im Gehen wurde ihm bewusst, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich alles getan. Jetzt kann ich einfach gar nichts mehr tun. Ich habe keine Verantwortung, keine Pflicht. Das war ein Begriff, der in dieser Generation ein sehr mächtiger Begriff war, aus der Folge von Kant. Ich habe keine Verpflichtung. Ich bin so entlastet, wie ich seit Kindheit nicht war. Das hat ihm in seiner persönlichen Konstellation eine besondere Erleichterung gegeben. Und so ging er weiter und er erlebte, dass er in dieser Leichtigkeit geradezu schwebend sich erlebt hat und eine Art Glücksgefühl bekommen hat. Nun, wir wissen in der Medizin, dass Menschen angesichts des Todes manchmal solche euphorisierenden Wirkungen haben oder Glücksgefühle haben. Ob die Erklärungen, die wir neurobiologisch dafür haben, hinreichen, ist eine andere Frage, aber es hat natürlich auch neurobiologische Gründe oder Grundlagen. Was das Leben jetzt noch bringt, sagt er, oder dachte sich, das kann ich nicht mehr beeinflussen. Ich muss es sein lassen. Ich kann mein Leben total sein lassen. Und kann gar nichts mehr tun. Ich habe mit Frankl oft über Hoffnung gesprochen. Und er sagte, das war so ein tiefes Erleben. Es war Hoffnung, aber es war vielleicht auch noch mehr. Aber die Hoffnung, in der Konfrontation, der Unfähigkeit, irgendetwas ändern zu können, alles lassen zu können, lassen zu müssen. Und die Arme, wie er gerne sagte, die Arme in den Schoß legen und trotzdem zu hoffen. Dankbarkeit kam auf und er fühlte sich verbunden mit allem Sein, mit sich und der Welt. Das Leben war abgeschlossen. Und jetzt kam Interesse auf. Wie geht der Abschluss? Wie wird dieses Leben zu Ende gehen? Als geistige Person, als die, die wir sind, stehen wir zwar im Leben, sind aber immer auch ein bisschen über dem Leben und können es betrachten. Und dann sagte er sich, solange nicht bewiesen ist, dass der Transport auch tatsächlich stattfindet und ins Gas geht, solange ist das Leben grundsätzlich offen für alles, auch für das Unwahrscheinliche. Das ist eine sachbezogene Haltung, eine, wie er dann sagte, Hoffnung gegen alle Hoffnung. Vernünftigerweise gibt es da keine Hoffnung mehr. Vielleicht, denke ich mir, war es nicht mehr nur Hoffnung, sondern wie herausgeschält der Kern der Hoffnung, Treue zum Leben. Ich will dieses Leben leben, tragen bis zum Ende. Ich möchte sehenden Auges in den Tod gehen und schauen, wie dieses Leben endet, wie es mir dabei geht, wenn das Leben zu Ende kommt. Ich zitiere Frankl aus einem Interview, das ich mal mit ihm geführt hatte. Frankl: Sonst bin ich ja absolut dagegen, dass man gegen alle Hoffnung hofft. Es gibt wohl nichts Grässlicheres, als einem unheilbar Kranken oder Sterbenden auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, es wird schon besser, es wird schon besser. Aber in einem Fall wie dem erwähnten kann man wohl nur achselzuckend das Schicksal auf sich nehmen, statt mit ihm raufen zu wollen. Damit meine ich nicht ein Achselzucken, das sich abschneidet von allen weiteren Möglichkeiten, sondern das grundsätzlich jede Möglichkeit noch einschließt, in sich einschließt und nicht aufhört zu glauben, dass alles möglich ist. Aber noch diesseits von jeder religiösen Explikation, verstehen Sie? Das sind Dinge, die man nicht verbalisieren kann. Das ist irgendetwas, das mitschwingen muss in einer guten Psychotherapie auch. Einfach alles fahren lassen, sich nichts mehr vormachen, aber irgendwie aus einer letzten Würde heraus warten können. Keine Möglichkeit ausschließen. Jede Möglichkeit einschließen. Es fällt mir gerade ein, dass ich das im Konzentrationslager in den entscheidenden Augenblicken eigentlich genauso praktizierte. Während der Auschwitz-Periode habe ich natürlich jeden Moment damit rechnen müssen, ins Gas zu gehen. Aber irgendwie habe ich niemals aufgehört, mir zuzugeben, in einem ernsten Zwiegespräch mit mir selbst, wenn auch nur rein theoretisch, besteht noch immer die Möglichkeit, dass ich überlebe. Das meine ich mit alle Möglichkeiten offen halten. Und etwas später sagte er, ich habe mich gefragt, wer kann mir hundertprozentig beweisen, dass ich nicht mit dem Leben davon komme? Was passiert? Am nächsten Morgen sind sie alle angetreten und standen da stundenlang und der Lastwagen kam nicht. So banal. Der Lastwagen kam nicht. Frankl war 2 Jahre in dem Konzentrationslager. Das war das einzige Mal, dass der Lastwagen nicht kam. Er hat nie erfahren, warum. Und nach einer Woche wurden 30 andere ausgezählt. Ja, ich fand das schon ein sehr bemerkenswertes Erleben, in dieser klaren Bewusstheit, in dieser einer Extremsituation, was wir da durchmachen können. Und viele von ihnen begleiten Menschen in den schwersten Stunden, Tagen, Wochen des Lebens. Es kann sein, dass wir solche Inhalte finden. Es kann aber auch sein, dass wir verzweifeln. Ich möchte nun die Hoffnung nach dieser ganz nüchternen Betrachtung, nach dieser ontologischen Beschreibung, also ist, was nicht eingetreten ist, das kann man nicht sicher sein, wie was kommen wird. Einfach diese Ungewissheit, diese Unsicherheit, ist mehr Unsicherheit, pardon, diese Unsicherheit im Leben uns bewusst halten. Weil das kann man jedem erklären, jedem Skeptiker erklären. Wie er sich selbst dann dazu verhält, denn Hoffnung ist ja eine Haltung, ein Akt, das ist wieder seine Sache. Aber Grundlage, die Grundlage ist rational zugänglich. Hoffnung ist aber mehr als das, Hoffnung ist mir auch ein Beziehungsthema. In der Hoffnung halte ich fest an einer Ausrichtung auf einen Wert. Ich will in der Verbundenheit bleiben mit dem, worauf ich hoffe. Ich will, weil das, was ich erhoffe, stellt mir etwas Wertvolles dar. Das kann sein, das Leben natürlich, letztlich ist das immer das Leben und das Größte. Aber es kann auch sein, dass ich hoffe, dass das hochfiebernde Kind ohne Schäden wieder gesund wird. Wir können dann nicht mehr tun, wir haben medizinisch alles getan und wir hoffen inbrünstig, dass es gut wird. Die Arme sind uns gebunden oder die liegen im Schoß, wir können nicht mehr tun, aber wir können immer noch etwas tun, nämlich hoffen. Und hoffen bedeutet, ich liebe dieses Kind. Die Gesundheit dieses Kindes ist mir ein großer Wert und den möchte ich mir bewusst halten, verbunden bleiben mit diesem Wert. Hoffnung ist ein Beziehungsthema, etwas, was mir wichtig ist. Vielleicht gegen alle Vernunft kann das gehen, denn ich kann emotional, ich kann spürend mehr fühlen oder spüren, wahrnehmen, als ich rational denken kann. Das sind Dimensionen in der Existenz am Werk, die gehen über das empirisch Verifizierbare weit hinaus, das bleibt alles zurück. Wir haben eine Tiefe in uns, die uns übersteigt. Und diese Tiefe kann in der Hoffnung mobilisiert sein. Auch wenn der Ausgang völlig offen ist. Hoffnung heißt, ich bleibe in der Verbindung. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Vielleicht ist 50-50, vielleicht ist auch nur noch 20-80. Vielleicht nur noch 5-95%. Aber was nicht eingetreten ist, lässt noch einen Spielraum. Verena Kast würde hier vielleicht den Begriff Zuversicht reinbringen, als diesen Möglichkeitsraum. Ich schlage mich in der Hoffnung auf die Seite des Lebens. Und das ist ein existenzieller Akt. Ich realisiere mein Leben in einer Tiefe, in einer Grundsätzlichkeit, in einer Radikalität, wo sogar die Vernunft mitunter zurückbleibt, obwohl Hoffnung in der Vernunft ihren Ansatz hat. Im existenziellen Akt geht die Hoffnung dann weiter. Hoffnung ist also ein Akt in der Untätigkeit, in dem ich abwartend, vertrauend sein lasse und meine Treue halte. Und Untätigkeit im Sinne des Veränderns des Gegebenen, Veränderns der Umstände, des Schicksals. Tätigkeit im Sinne meiner Haltung. Ich tue innerlich sehr viel in der Hoffnung. Hoffnung ist einem nicht unbedingt einfach geschenkt. Manchmal werde ich an der Hoffnung arbeiten müssen, nämlich mir bewusst machen, fühlend heranziehen, mich zuwenden und anfühlen, was das Wertvolle ist und wie sehr, und den Mut haben, mir zuzugestehen, wie sehr ich daran hänge. Dass es mir wirklich lebensbedeutsam ist, das, wofür ich vielleicht nun Hoffnung aufbringen kann. Wir können ein bisschen das tun an der Hoffnung. Und vor allem ist die Tätigkeit, dass dieses Lassen, ein Akt, Lassen, sein lassen, ist ein Akt, es ist eine Entscheidung, es dem Sein überlassen, auszuhalten, was ist. Aushalten heißt, es ist eine existenzielle Grundaktivität. Annehmen und aushalten ist die existenzielle Grundaktivität im Leben. Und das heißt immer sein lassen. Aushalten heißt etwas Schwieriges sein zu lassen, das mir Kraft kostet. Und ich halte es, bis es aus ist. Und die existenzielle Bedeutung ist, ich weiche nicht von meinem Platz. Ich lasse mich nicht verdrängen von diesem Arbeitsplatz, wo ich gemobbt werde, von dieser Beziehung, wo ich lieblos behandelt mich fühle und so weiter, weil da auch noch etwas Wertvolles darin ist, von dem ich hoffe, dass es sich doch wieder entwickelt, doch werden wird. Was ich tun kann, tue ich, aber was darüber hinausgeht, das kann ich nur hoffen. Das ist ein Akt des Seinlassens. Kann ich mein Kind sein lassen, wie es ist? Auch wenn es nicht das tut, was ich gerne hätte von ihm. Das sind große, schwierige Themen. Auf der einen Seite soll ich es ja erziehen oder meinen Partner oder meinen Geschäftsfreund oder so. So ganz sein lassen können wir es manchmal doch nicht. Aber wenn wir nicht ein grundsätzliches Ja zu dir haben, auch so wie du bist, und jetzt lass uns reden über das, was du gerade tust, wenn dieses grundsätzliche Seinlassen nicht da ist, ist es in jeder Beziehung schwierig. Hoffnung enthält diese Grundaktivität des Menschen. Seinlassen. Und dann, wenn ich seinlassen kann und erleben kann, da ist Halt, das trägt, dann kann ich vertrauen. Vertrauen ist auch ein Akt, eine Einwilligung, dass ich mich überlasse einer Struktur, die mich halten kann, eine Brücke, über die ich gehen kann, die stark genug ist, dass sie mich trägt. Dann kann ich vertrauen. Wer hofft, bei allem, was man äußerlich nicht mehr tun kann, wer hofft, generiert eines. Wer hofft, lässt sich nicht im Stich. Das ist etwas ganz Wichtiges für Erfüllung im Leben. Dass ich mich nicht allein lasse, dass ich nicht von mir weggehe, dass ich mir nicht untreu werde, dass ich nicht gegen mich handle, dass ich mich nicht beschimpfe. Im großen Kontext steht Hoffnung auch in Verbindung mit Sinn. Hoffnung ist natürlich wie Sinn, eine zukunftsgerichtete Aktivität, ein Akt, der in die Zukunft geht. Ich hoffe nicht, was schon passiert ist, was vergangen ist, da hat Hoffnung keinen Sinn mehr, sondern nur auf, dass im Morgen mein Wert mir nicht verloren geht. Sinn ist die wertvollste Möglichkeit, die ich jetzt habe. Also Sinn ist wie Hoffnung auf einen Wert ausgerichtet. Das hat Parallelen, das überlappt sich ein Stück weit. In Sinn ist, nicht in einen positiven Kontext zu stellen, ein größeres Ganzes. Eine Familie ist etwas Größeres, in das ich mich stelle, wenn ich für die Familie etwas tue. Wenn ich aufgehoben bin, weil Familie ein Wert bedeutet, dann kann ich darin Sinn finden. In der Hoffnung stelle ich mich auch in ein größeres Ganzes. In eine Ordnung. Ein Ganzes, in der Hoffnung geht es sehr weit. Das wird eine spirituelle Tätigkeit. Das kann ich nicht mehr verstehen, nicht mehr fassen, aber ich kann es noch fühlen, dass da eine Ordnung ist, in der ich mich aufgehoben fühle, die mir eine Chance gibt, die Möglichkeiten generiert. Eine Ordnung und keine Willkürlichkeit, keine Beliebigkeit. Vielleicht ist hinter dieser Beliebigkeit, hinter diesem Zufall, doch noch etwas mehr. Es kann einem ja als Zufall erscheinen, dass die Hoffnung aufgeht. Aber was ist ein Zufall? Merken Sie, da haben wir irgendwie, wir ahnen, wir wissen nicht mehr. Aber hier kommen wir in diese tiefe Schicht des Seins, dass wir vielleicht spürend in der Hoffnung Bezug nehmen auf den Seinsgrund, auf das, was noch da ist, wenn alles bricht, was mich sonst hält. Verena hat heute schon diese Frage gebracht. Wenn alles das nicht mehr ist, was mir heute Halt gibt, Gesundheit, Beziehung, Einkommen, Geld, Bewegung und so weiter. Wenn all das, was hält mich dann? Seinsgrund bezeichnen wir das. Und das Vertrauen in diesen Seinsgrund ist das Grundvertrauen. Was noch mehr ist als das Ericksonische Urvertrauen. Das ist, auch wenn die Dinge ungünstig ausgehen, wenn ich ungünstig im Sinne meiner Erwartungen ungünstig ausgehe, wenn ich daran sterbe, kann es in Ordnung sein. Weil es geschieht in der Ordnung, in der ich auf die Welt gekommen bin. Dann kann ich sterben und sagen, es ist schon in Ordnung. Und spätestens hier wird die Hoffnung transzendent. Auch dieses Element trägt sie in sich. Hoffnung ist eine geistige Kunst, so könnte man sie auch bezeichnen, angesichts eines Unvermögens etwas tun zu können. Und nicht in Ohnmacht und Lethargie zu verfallen, aber es ist ein inneres Tun, das sich mit diesem Wert in Verbindung hält und damit mit dem Leben, mit dem Sein, mit dem Grund des Seins. Darum ist es ein existenzieller Akt, ein tiefes Lebensgefühl, das von einer Entscheidung getragen ist. Ich will das. Wenn ich hoffe, will ich das. Das ist nicht gegen mich. Ich stehe voll dahinter. Es ist also eine Haltung. Das Gegenteil ist die Resignation. Das ist das Aufgeben des Wertes. Es ist eh schon egal. Letzte Woche sagt mir ein Patient, und dann habe ich sie geheiratet. Ich wollte sie nicht heiraten, wollte nie heiraten, kam das erste Kind. Dann konnte ich nicht davonlaufen. Ich bin ja ein charaktervoller Mann. Und als sie mit dem zweiten schwanger war, habe ich sie geheiratet. Dann habe ich gefragt, um Gottes Willen, warum haben sie dann geheiratet? Hat sie gesagt, ja, jetzt haben wir gesagt, jetzt ist Arsch wurscht. Man lässt es verfallen, man wirft die Flinte ins Korn, man hält nicht mehr am Wert des eigenen Lebens fest, sondern gibt sich auf. Das ist Resignation. Hoffnung ist mit Resilienz verbunden, weil so eine tiefgreifende Verbundenheit die Hoffnung kommt, das würde jetzt zu weit führen, mit den Strukturen der Existenz, mit diesen tragenden Balken, die unsere Existenz halten, wie die Beziehung zur Welt, zum Leben, zu sich selbst, zum Sinn, weil es mit all dem verbunden ist und das aufgreift, ist sie durchdrängt von der Kraft des Lebens. Darum kann Hoffnung Resilienz bewirken. Was heißt Resilienz? Resilienz heißt, dass ich die Kraft habe, mich von einem Schicksalsschlag zu erholen. Die Resilienz, die physische Resilienz nach einer schweren Grippe, dass ich wieder auf die Beine komme und nicht wochenlang herumhänge, dann habe ich eine schwache Resilienz. Die Resilienz nach einem Schicksalsschlag, psychische Resilienz, dass ich mich wieder festigen kann, mich wieder fassen kann. Hoffnung ist also aktiv beteiligt am Leben und konfrontiert mit dieser tiefen Schicht der Existenz, gibt daher, weil sie darin wurzelt, Kraft und Motivation. Das ist auch empirisch untersucht worden, da gibt es so viele Untersuchungen, es sind wirklich Zehntausende oder noch mehr, die das inzwischen, seit den 80er Jahren wird über Resilienz so viel geforscht. Ich bringe hier gerade nur ein paar Blitzlichter. Resilienz macht Hoffnung und Hoffnung macht resilient, haben die Forscher gefunden. Oder was mit der Hoffnung verbunden ist, ein positiver Bewertungsstil, wie es dann ein bisschen nüchterner in der Psychologie heißt, oder starke Wertbindung, was in der Hoffnung enthalten ist. Das erzeugt messbar weniger Stress, das kann man im Speichel messen, im Blut messen. Und weniger Stress belastet weniger das Immunsystem, man ist weniger krankheitsanfällig. Positive Grundhaltungen, Optimismus, auch religiöser Glaube verbessern wesentlich die Lebensqualität, die verkürzt die Regenerationsdauer nach operativen Eingriffen oder nach Krankheiten, verlängert das Leben messbar. Positive oder eine seelische Elastizität ist auch ein wichtiges Element. Das ist mit Hoffnung auch verbunden. Nämlich, dass ich in der Lage bin, nach einem Schicksalsschlag irgendwie zurückzukehren zu meiner Ausgangslage, dass ich an dem dranbleibe, was mein Wert ist, was mir wichtig ist. Nun ein bisschen noch zum Abschluss ein paar Reflexionen über einige Schwierigkeiten mit der Hoffnung. Das Problem mit der Hoffnung: Hoffnung wird oft verwechselt mit Erwartung oder Wunsch. Beides, oder vor allem Erwartung, lässt nicht frei, sondern klammert sich an ein Ergebnis. Ich erwarte von dir, dass du dich entschuldigst. Das ist keine Hoffnung. Sondern ein klares Ergebnis, auf dessen Eintreten ich warte. Das macht natürlich Druck. Das macht eng. Dadurch wird natürlich oft auch die Realität ferngehalten. Wenn man sich so festbindet. Das Problem mit der Hoffnung ist, wenn sie gegen die Wahrheit steht. Claudia, das machte uns schon ein bisschen ein Problem, dass sie so hoffte. Wir haben sie bewundert einerseits und andererseits bleibt so ein Gefühl, naja, ist das denn wahr? Darf man dich in einer Unwahrheit lassen? Wir wissen, wie schmerzlich es ist, wenn wir aus einer Unwahrheit fallen, wenn wir in der Beziehung betrogen werden und draufkommen. Von der Unwahrheit enttäuscht in die Realität fallen. Wenn man die Wirklichkeit verkennt, grundsätzlich würden wir empfehlen, dass man das Prinzip gelten, solange eine Hoffnung, und mag sie nun wie realistisch auch immer sie sein mag, nicht Aktivitäten unterbindet, die Hilfe ermöglichen, soll man sie den Menschen lassen. Jede Hoffnung ist eine persönliche Beziehung zum Leben und kein objektiver Befund. Also Hoffnung in der Subjektivität belassen. Was aber tun, wenn Menschen verzweifeln? Wenn das Kind verlassen alleine ist, zu Hause, vernachlässigt, nicht geliebt, zur Seite geschoben, wie fühlt dieses Kind? Es geht ihm schlecht. Es ist bedrückt, belastet, es hat Angst. Und es kommt die Frage auf, wohin soll das führen? Das Leben kommt ihm abgründig vor, existenziell abgründig. Es ist nicht einfach nur schade oder jetzt habe ich kein Eis bekommen, ich bin in meinem Sein-Können bedroht. Das Leben, die lebensnotwendige Beziehung, Betreuung, die Liebe fehlt. Oder wenn die Firma nicht mehr läuft, wenn die Schulden zunehmen, wenn von Freunden schon Geld geborgt wurde, wenn die Beziehung zu den Freunden schon belastet ist, wenn Schuldgefühle aufkommen, man hat Fehler gemacht. Scham, ich habe gerade so eine Situation vor Augen. 80 Mitarbeiter in Gefahr, Konkursdruck, ich kann nichts mehr tun, ich kriege jetzt keine Kredite mehr. Die Banken geben mir schon längst kein Geld mehr. Wie fühlt man sich? Wie kann man das persönlich überleben? Wie kann ich das aushalten? Das ist ein anderes Thema, da geht es jetzt nicht um Beziehung, da geht es um Halt. Und so gibt es viele Situationen, die Verzweiflung hervorrufen können, Mobbing, wenn man in den Medien einem Shitstorm ausgesetzt ist, was heute so mal immer mehr aufkommt. Wenn über einen falsche Behauptungen verbreitet werden, Verleumdungen, ich bin oft in Russland, wenn man wegen falscher Tatsachen festgenommen wird und jahrelang im Gefängnis sitzt, so weiter. Das Wesentliche von Verzweiflung ist das Erleben ausweglos. Ich kann nichts tun. Ausweglos, es gibt keinen Weg und ich habe keine Kraft. Und es geht dabei um etwas Wichtiges. Es wird ausweglos vor einem Abgrund. Aussichtslos. Verzweiflung, da kann man schon tief abstürzen. Nun, manchmal macht man sich falsche Hoffnungen in der Verzweiflung. Man sagt, falsche Hoffnung ist, wenn in der Firma, wenn ich nur nochmal ein Geld bekomme, ohne dass die Strukturen verändert wurden, dann wird es schon gehen. Und alle Betreuer sagen, das ist doch ein Wahnsinn, das ist verheizt, das wird zu nichts führen. Da klammert man sich an etwas. Wenn solche Schieflagen oder Brustkrebs, wo man sich sagt, naja, ich will natürliche Behandlungen, ich trinke Tee und lege mir ein bisschen Topfen auf und dann wird das schon gut werden. Das sind falsche Hoffnungen. Dürfen wir Menschen in falschen Hoffnungen belassen? Falsche Hoffnung, wenn sie schädlich wird, dann sollten wir die Menschen konfrontieren. Mit der Realität, sie dahin führen, dass sie sich mit der Realität auseinandersetzen. Echte Hoffnung ist Anerkennung der Realität. Falsche Hoffnung sind Wünsche, die sich von der Realität schon abgelöst haben. Falsche Hoffnung ist eben nicht Hoffnung, sondern Erwartung und geht nicht von den Fakten aus. Falsche Hoffnung ist daher Selbsttäuschung und das schwächt und erschöpft. Und das alles angesichts eines Abgrundes. Was können wir tun? Deutlich machen, dass es sich hier nicht um Hoffnung handelt, sondern um einen Wunsch. Aber nicht ausreden, sondern belassen. Denn die Wahrscheinlichkeit ist schon groß, dass diese falsche Hoffnung ein Abwehrmechanismus ist zum Schutz der Psyche. Man kann Anfragen vorgehen. Zum Beispiel den Menschen sagen, ja, das wäre schon schön, das täte ich dir oder Ihnen auch wünschen, dass das möglich würde. In dieser Formulierung führen wir bereits etwas ein, was die fehlende Realität deutlich macht, den Konjunktiv. Das würde ich dir schon wünschen. Das ist ganz fein, aber da schwingt schon etwas anderes mit. Und dann anknüpfen an Hoffnung. Hoffen heißt, man weiß es nicht sicher. Das kann ich zum Beispiel den Menschen sagen, ja, man kann sich halt nie sicher sein, ob es so kommt. Die Zukunft ist immer offen. Hast du oder haben Sie eine Sicherheit? Woher nehmen Sie sie? So langsam wieder ein Schritt mehr hin zum Hinschauen auf die Realität. Und wenn noch etwas mehr Zeit ist, dann vielleicht auch hinwenden auf die ausgeblendeten Möglichkeiten. Haben Sie schon mal daran gedacht, wie das für Sie wäre, wenn es nicht so käme? Wenn das, was Sie hoffen, nicht eintritt, wie wäre das für Sie? Was würden Sie dann tun? Und so bereit können wir den Menschen vorbereiten zum Annehmen, ohne Hoffnung zu nehmen, den Blick mehr zur Realität hinzubekommen. Und dasselbe gilt natürlich auch im Umgang mit falscher Hoffnungslosigkeit oder mit Resignation. Auch hier empfiehlt es sich, in der Realität anzuknüpfen. Ich werde nicht mehr gesund. Ich werde die Prüfung sicher nicht schaffen. Woher wissen Sie, dass das ausgeschlossen ist? Man kann eventuell auch Geschichten erzählen, wie die von Frankl, oder man hat ja selbst auch ähnliche Situationen erlebt, wo doch etwas günstig sich gewendet hat, manchmal gegen Erwartungen. Ich komme zum Schluss. Atem. Ist nicht schon das Atemholen Hoffnung? Ein bisschen. Das Atom von Hoffnung. Teilhabe am Leben. Ausdruck dieser Verbundenheit zum Leben und zum Lebenswert. Ein Self-Caring. Einatmen, das Einatmen, das Ausatmen. Dieser rhythmische Wechsel des sich in Beziehung bringens und lösens durchströmt unser Sein. Das Physische, das Psychische, das Geistige in einem. Und jetzt entschuldigen Sie, dass ich hier halt den Satz auch wieder habe, den Irene schon brachte. Solange ich atme, hoffe ich. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken und noch einen kleinen Hinweis anzubringen für unsere Tagung in Bern. Locker dem perfekten Leben trotzen. Das ist auch ein schönes Thema. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.